Sicher am Anfang hat es so ein bisschen das eine oder andere Mal gegeben, wo ich leer geschluckt habe, wo ich gemerkt habe, dass zum Beispiel Charlotte auch, wenn sie sich wehgetan hat, wenn sie umgeht, dass sie vielleicht eher zum Papa gegangen ist, sich zu trösten.
Das ist der Podcast vom Essi-Tag. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist das neue Gesicht von 10 vor 10, Eliane Leiser. Eliane, du bist das neue Gesicht von 10 vor 10. Hast du schon ein Ritual vor der Sendung?
Also bevor wir live gehen, ich glaube, das ist so ein ähnliches Ritual, das ich schon beim Radio gemacht habe. Einfach nur mal eine Stunde oder eine halbe Stunde oder es kann mal eine Viertelstunde voran ein bisschen ruhig werden. Mhm. Und das bedeutet meistens, dass man sich ein bisschen zurückzieht vom Ort, also dass man an einen Ort geht, wo nicht ein grosses Gewusel ist. Einfach um nochmal schnell ein bisschen überlegen, gut, was kommt da auf mich zu? Was habe ich für Inhalte in der Sendung? Und nochmal so ein bisschen zu sich selber kommen. Das ist schon ein Ritual, das ich immer, wenn es zeitlich möglich ist, mache.
Wie oft ist es zeitlich möglich?
Also bei den 6 Mal, die ich jetzt moderiert habe, bei 10 vor 10, war es etwa die Hälfte, wo es wirklich möglich war. Mhm. Ja.
Du hast jetzt eben 6 Sendungen schon hinter dir. Wie bist du gestartet?
Sehr entspannt eigentlich, erstaunlich entspannt, würde ich sagen. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, weil ich habe vorher nicht oder kaum etwas vor der Kamera gemacht. Und ich glaube, das war wirklich toll zu sehen, dass es eigentlich sich fast schon ein bisschen vertraut angefühlt hat. Schon vom ersten Moment vor der Kamera. Also es hat sich wirklich gut und ziemlich entspannt angefühlt.
Und was hat da geholfen oder wieso hat sich es entspannt angefühlt?
Also ich glaube, so der Prozess hin zu dieser Stelle ist ja auch über ein Casting gegangen. Also ich habe im Bewerbungsprozess bin ich eine Stunde lang in dem Studio gestanden, wo ich auch jetzt bin. Und dort zu merken, dass die Kameras, die auf einem gerichtet sind, dass das kein Problem ist, dass man sich wohlfühlt in diesem Kontext, das hat sicher geholfen. Also schon die Erfahrung können zu machen in dem Studio. Mhm. Und dann hatte ich natürlich ein super Team, wo mir beiseite gestanden ist. Ich hatte auch eine Auftrittstrainerin, die mich in dieser ersten Zeit begleitet hat. Und das hat sicher viel geholfen, ja, das Feedback von außen zu bekommen.
Was würdest du jetzt sagen, was macht dich zu einer guten 10 vor 10 Moderatorin?
Also das 10 vor 10 ist ein Format, das Inhalt vertiefen tut, im Gegensatz zu der Tagesschau, wo es wirklich mehr um News und auch Breaking-News-Situationen geht, haben wir im 10 vor 10 ja wirklich die Möglichkeit, Inhalte zu vertiefen. Und ich glaube, dort bringe ich sicher journalistisch vieles mit. Also bringe ich einen Rucksack mit, um wirklich auch vertiefend in einem Studiogespräch zum Beispiel oder in einer Duplex, also so in einem Gespräch mit Korrespondenten, wirklich Themen nur mal ein bisschen hintergründiger anzuschauen. Ich denke, das ist sicher etwas, was 10 vor 10 ausmacht und wo ich auch viel von meiner Erfahrung mitbringen kann. Ja.
Du hast jetzt auch den Schritt in relativ grosse Fußstapfen gewagt, in die von Binja Silberschmidt. Hast du den Druck irgendwie gespürt? Oder wie bist du mit dem umgegangen?
Also ich habe mir eigentlich immer gesagt, ich muss nicht sein wie Binja. Ich bin ja eine eigene Person und ich bringe eine eigene Persönlichkeit mit. Ich glaube, was Binja wirklich super gemacht hat, und das ist etwas, was mir ein bisschen als Vorbild gegolten hat, ist, sie ist authentisch gewesen im Studio. Also sie ist als Person, hat man sie wahrgenommen und sie ist wirklich jemand gewesen, wo nichts vorgespielt hat, hat man das Gefühl, im Studio. Und das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, aber natürlich für meine Persönlichkeit.
Wie willst du jetzt bei den ZuschauerInnen punkten?
Also ich glaube, ich habe eine sehr sachliche, geradlinige Art. Ich bin eher ein ruhiger Typ. Ich weiss jetzt nicht, ob das punktet bei den Leuten, aber das ist das, was ich bieten kann. Und ich hoffe, dass das ja, in dieser Sendung dass das Platz hat.
Was hast du bisher jetzt schon so für Feedback bekommen?
Eigentlich sehr positive, muss ich sagen. Das ist natürlich schön. Das ist nicht immer so, das wird vielleicht auch nicht immer so sein. Also ich glaube, man ist ja schon in einer gewissen, in einem Spotlight. Das heisst, es kann auch sein, dass man, wenn man mal einen Fehler macht, dass dann wirklich auch negative Rückmeldungen kommt. Mit dem muss man können umgehen, mit dem muss man können leben. Aber bis jetzt, würde ich sagen, ist das Feedback und sind die Rückmeldungen wirklich sehr wohlwollend gewesen. Das ist natürlich schön zum Anfangen.
Das hast du eben vorher auch schon erwähnt, du bist eigentlich vom Radio gekommen, das Fernsehen ist für dich Neuland. Aber was musst du jetzt zuerst auch noch ein bisschen gewöhnen vielleicht? Oder hast du dich schon gewöhnt?
Also, etwas, was sicher anders ist beim Fernsehen, es ist mehr ein Team, das hinter dem Produkt ist. Das hat damit zu tun, dass Fernsehen auch technischer ist. Also es braucht einen Regisseur zum Beispiel, nicht nur einen Produzent. Es sind mehr Leute, die ja, wirklich zusammen an einem Produkt arbeiten. Und ich glaube, die Teamwork-Situation, das ist etwas noch etwas Neues für mich, aber etwas, das ich extrem schätze. Also wo ich jetzt wirklich merke, das ist ein Unterschied zum Radio, wo ich in der Redaktion an meinen Beiträgen auch ein bisschen, ja, selber arbeiten und selber kümmeln, ist es beim Fernsehen wirklich mehr, dass man auch angewiesen ist aufeinander. Und das ist aber etwas, was ich sehr schön finde und mich auch gerne daran gewöhne.
Und wie ist es jetzt so von der visuellen Ebene her? Wie ist es für dich, dich nicht mehr nur zu hören, sondern auch zu sehen?
Eigentlich gar nicht so schlimm. Nein, also ja, beim Radio merke, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich mein erstes Mal im Radio gehört habe, das war wirklich ein lustiges Gefühl, ein seltsames Gefühl. So tönt meine Stimme. Man hört ja die eigene Stimme im Kopf ganz anders. Und beim Visuellen hatte ich diesen Gap nicht gehabt. Also wenn man sich im Spiegel anschaut, dann ist das eigentlich das, was man dann auch in der Kamera sieht.
Ja.
Also von dem her bin ich jetzt nicht überrascht worden von dem, so sehe ich aus, sondern es hat sich eigentlich ganz normal angefühlt.
Jetzt weiss ja auch dein Moderationskollege Arthur Honegger, dass man manchmal eben eine dicke Haut braucht. Das hast du vorher jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Was hat er dir geraten? Wenn dann vielleicht eben auch mal oberflächliche Kommentare, Kritik.
Also was sein Rat, und das ist wirklich etwas, wo ich sehr einen guten Rat finde, ist in so Situationen, wo viel negative Rückmeldung kommt, dass man sich dort eigentlich auf die Rückmeldung vom Umfeld tut, auf die tut sich konzentrieren. Und weil das Umfeld kann einem eine ehrliche Rückmeldung geben, die auch kritisch sein kann, aber man kennt die Leute. Es sind Leute, die einem auch gut gewillt sind. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, dass man vielleicht gar nicht immer alles liest und gar nicht immer alles hört, sondern sich wirklich auf ein paar Leute im Umfeld auch konzentrieren, die einem ein kritisches und gutes Feedback geben können.
Wer ist das bei dir?
Also ich glaube, schon hauptsächlich oder eine Stimme ist sicher mein Partner. Er hat, finde ich, sehr gute Art, mir auch kritisches Feedback zu geben. Er ist sicher sehr ein visueller Mensch. Er ist der visuellere Mensch als ich. Er ist selber Grafiker und arbeitet halt wirklich auch viel mit dem Auge. Und das ist etwas, was ich jetzt total lässig finde und auch einen Mehrwert finde, wenn er mir gerade so auf dieser visuellen Ebene kann Rückmeldung geben.
Jetzt hast du den Schritt vom Radio ins Fernsehen bewusst machen. Du hast jetzt vorher eben gesagt, du bist an das Casting gegangen, hast dich dort angemeldet.
Also ich habe 10 Jahre, mache ich jetzt Radio. Und ich glaube, vom Zeitpunkt her ist es für mich ein lässiger Schritt, jetzt nochmal etwas Neues anzufangen. Ich glaube, die 10 Jahre, wo ich sehr gerne, ich mache immer noch Radio und ich mache es wirklich sehr gerne, die sind wie so als Einheit einmal gut gewesen, um zu sagen, mal, jetzt mache ich noch mal etwas ganz Neues. Das ist sicher der eine Punkt. Und dann durfte ich vor einem Jahr ein bisschen Kameraerfahrung sammeln bei der Redaktion von Swiss Info, also genau, wo ich auch im Haus ist von SRF, wo ich einen Polit-Tag moderieren konnte. Und dort habe ich gemerkt, gut, das ist etwas, wo mich nicht anstrengt, vor der Kamera zu arbeiten, weil das ist ja auch noch wichtig, um herauszufinden, findet man das anstrengend? Also, das konnte ich wie ausschliessen und eigentlich im Gegenteil, es ist etwas, was mir sehr Lust macht, um mich da noch Erfahrungen zu sammeln.
Also wie eine neue Challenge, die du eigentlich gesucht hast?
Ich würde schon sagen, ja.
Du bist aber nach wie vor eben immer noch im Radio zu hören. Du machst dort die Samstags-Rundschau. Mhm. Wie bringst du jetzt beide Sendungen unter einen Hut?
Also es ist vom Dienstplanerischen sicher ein bisschen anspruchsvoll. Das ist aber etwas, das bei uns intern die Dienstplanung macht. Und ich muss sagen, das geht schon. Ich mache einmal im Monat die Samstagsrundschau. Das ist jetzt nicht wahnsinnig häufig. Die findet einmal in der Woche normalerweise statt. Wir sind aber auch dort ein Viererteam in der Moderation. Und beim 10 vor 10 sind wir auch ein Viererteam. Auch dort schaffe ich 20% oder ein bisschen mehr. Also ich glaube, so geht es wirklich gut aneinander vorbei. Mhm. Aber das ist sicher auch etwas, wo man ein bisschen muss herausfinden, noch als Dienstplaner ist. Inhaltlich ergänzen sich die Sendungen natürlich super. Also die Samstagsrundschau ist eine Polit-Sendung, das sind kritische Interviews, ist eine Sendung, wo man sich sehr gut vernetzen kann, auch in diesem Polit-Umfeld. Und die Vernetzung, die hilft mir natürlich auch als Moderatorin im 10 vor 10, wenn wir ja Studiogäste einladen.
Und ist für dich in dem Fall auch klar gewesen, dass du die Samstagsrundschau weiter machen willst?
Ja, das war mein Wunsch und ich bin total happy, dass das jetzt so klappt. Ja. Ja.
Dort hast du ja jeweils eben den Kopf von der Woche zu Gast. Das Ziel ist ein kritisches und vielleicht auch mal ein bisschen kontroverses Gespräch. Mhm. Was sind da deine Challenges?
Genau, also wir haben wirklich so den Anspruch, dass wir Verantwortungsträger und Trägerinnen in die Sendung einladen. Das heisst, das können Bundesräte sein, das können Staatssekretärinnen sein, das können CEOs sein. Und die Challenge steht ist natürlich schon, dass man einen Gast hat, der eigentlich in einem Thema total der Experte ist. Und auch total eine Seite vertritt. Mhm. Also, das heisst, unser Gast der vertritt eine Position und wir nehmen die Gegenposition ein. Und gehen aber natürlich in das Themenfeld, wo unser Gast total Experten ist. Mhm. Und das ist schon die Challenge, sich so vorzubereiten, dass man wirklich kritische Interviews führen kann, dass man auch mal jemanden unterbrechen kann, wenn man merkt, das geht jetzt in eine andere Richtung und dass man wie so ein bisschen die Zügel halt in der Hand behalten kann.
Was fordert dich aktuell mehr, das 10 vor 10 oder die Samstagsrundschau?
Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, das 10 vor 10 fordert mich insofern, weil es immer noch neu ist, klar. Es sind immer noch Situationen, die ich auch noch nicht erlebt habe. Ich habe zum Beispiel noch keine Panne erlebt, eine technische Panne. Also ich glaube, das sind sicher Situationen, die total extrem dann auch sind und die mich sehr herausfordern.
Und wo wahrscheinlich früher oder später auch mal werden passieren?
Die werden wahrscheinlich passieren, genau. Holz anlangen, ja. Und bei der Samstagsrundschau ist es sicher ein Format, das jedes Mal bei jeder Sendung wieder inhaltliche Challenge ist.
Ja. Wie sieht jetzt bei dir so ein 10 vor 10 Tag aus? Mhm. Wie tust du dich vorbereiten und wie ist der Ablauf? Mhm.
Also die Schicht selber, die fängt erst um 2 Uhr am Nachmittag an und geht bis um 11 Uhr. Aber ich komme sehr gerne vorbereitet in die Schicht hinein. Das heisst, also ich glaube, das ist etwas, was ich sowieso immer in meinem Beruf mache. Ich schaue natürlich Medien an, ich schaue an, was ist passiert und ich überlege mir, während ich Medien konsumiere, immer schon, wie könnte man die News weiterdrehen? Was wäre jetzt ein Ansatz, der noch dazu kommt? Was wäre eine spannende Person, die man könnte hören zu diesem Thema? Das sind so ein bisschen Überlegungen, die ich eigentlich jeden Tag fast oder also wirklich halt jeden Arbeitstag sicher machen. Und das ist auch etwas, was ich am Vormittag, wenn ich eine 10 vor 10 Schicht habe, mache. Und dann um 2 fängt es an mit zuerst einer Rückschau auf die letzte Sendung und dann relativ schnell wirklich schauen, was machen wir. Beiträge fixen. Das ist natürlich etwas, was der Produzent da schon im Vorfeld aufgeleistet hat. Und dann ist es relativ ein verstückelter Arbeitstag. Also es gibt einmal die Maske, die dazwischen kommt. Das ist bei den Frauen eine ganze Stunde, wo man in die Maske geht, mit Haar und Gesicht. Wobei man die Stunde
du hast auch eine Stunde?
Ich habe eine Stunde. Ja, ich habe tatsächlich eine Stunde. Wobei, also die Stunde ist auch entspannt. Also da kann man auch wirklich mal ein Tee trinken und vielleicht mit der Stylistin auch noch ein Schwätzchen machen. Also es ist auch fast so ein bisschen eine Pause, die man sich nimmt, die Stunde. Und gleichzeitig wird man eben geschminkt und die Haare werden gemacht. Und dann geht es darum, halt die Moderationen vorzubereiten vom 10 vor 10. Es geht darum, die Beiträge zu schauen, zu überlegen, wie bringe ich die Geschichten an die Menschen an, was ist vielleicht auch ein nahbarer Zugang. Und wenn wir Studiogespräche haben oder Gespräche sonst, dann ist das auch an der Moderation, die vorzubereiten und mit den Gesprächspartnern Kontakt aufzunehmen. Es ist eigentlich recht ein voller Nachmittag, Abend, bis es dann in die Sendung geht.
Spitzt sich alles dann so zu, oder? Man schafft alles auf den Moment quasi dann her, was losgeht.
Es ist tatsächlich noch speziell, dass der Peak vom Adrenalin ganz am Schluss vom Tag kommt. Also man hat eigentlich die Vorbereitung, eben, man hat mal die Maske, wo man noch mal ein bisschen oben runterkommt. Und dann am Schluss ist wirklich der Adrenalinschub, der dann ja auch kommt während der Sendung. Genau.
Kannst du noch mit gut abschalten, wenn du heimkommst?
Ja, erstaunlich schon. Also das ist auch etwas, wo ich gespannt war. Ich wohne in Bern. Das heisst, ich habe eine Stunde, wo ich im Zug dann nochmal bin. Und das ist wirklich noch hilfreich, um dort so ein bisschen sich ganz ein bisschen wegzubewegen vom Beruf. Also wirklich nochmal die Stunde zum Abschalten.
Zeitlich und örtlich.
Genau.
Welche Themen liegen dir jetzt besonders am Herzen? Oder weißt, bei welchen Themen willst du mehr?
Also ich glaube, was ich journalistisch, wo schon meine grosse Leidenschaft ist, das ist halt bei den bundespolitischen Themen. Ich habe auch beim Radio natürlich viel aus dem Bundeshaus berichtet. Und es gibt ja das Sprichwort, dass die Wände, die Mauern vom Bundeshaus dick sind. Und ich glaube, das hat wirklich etwas. Also ich glaube, was im Bundeshaus passiert, ist teilweise sehr kompliziert. Man sieht nicht so recht dahinter, wie sind die politischen Prozesse. Wie funktioniert das? Wer tut da mit wem zusammenarbeiten? Und ich glaube, so grundsätzlich, das ist wirklich etwas, wo ich wichtig finde, dass man die Geschäfte und auch die Arbeit, die im Bundeshaus passiert, dass man das einfach und nahbar erklärt. Weil es ist einfach wichtig, was dort passiert, hinter diesen dicken Mauern.
Jetzt ist die Nachrichtenwelt nicht nur im Bundeshaus, sondern auf der ganzen Welt schnell und manchmal auch so ein bisschen überwältigend. Was machst du für dich, dass du innerlich wieder Ruhe behaltest und ruhig bleibst?
Ich habe tatsächlich angefangen, ein bisschen zu meditieren. Das ist etwas, gerade als ich die Samstagsrundschau angefangen habe zu moderieren, gemerkt habe, ich brauche etwas, um so ein bisschen den Kopf nach diesen Sendungen wieder abzustellen, wieder ein bisschen zu mir zu kommen. Und habe das wirklich jetzt so ein bisschen regelmässig angefangen zu machen. Kurze Meditationen, das hilft extrem. Bin ich wirklich recht selber erstaunt gewesen, überrascht gewesen, dass das so gut hilft. Das ist sicher etwas, was ich mache. Und dann bin ich einfach auch sehr gerne unterwegs, sportlich unterwegs. Ich gehe viel wandern, laufen, Velofahren. Ich habe seit neuestem jetzt ein Klappvelo, das ich mit in den Zug nehmen kann. Das heisst, ich kann eigentlich von Bern in den Bahnhof fahren mit dem Velo. Ich kann dann das Klappvelo mitnehmen in den Zug und kann dann von Zürich in Leutschenbach fahren. Also einfach so die Bewegung, das ist sicher etwas, wo hilft.
Und das funktioniert meistens, gell, mit dem Klappvelo?
Ja, genau. Gerade heute ist mir leider die Kette rausgefallen, aber ich glaube, es braucht noch ein bisschen Übung beim Aufstellen, ja.
Jetzt läuft eben 10 vor 10 immer am Abend spät. Darf dann deine 7-jährige Tochter Charlotte das Mami an mich schauen oder muss sie dann schon im Bett sein?
Ja, dann ist sie im Bett. Also um 10 vor 10, sie ist schon jemand, der eher spät ins Bett geht für ihr Alter. Sie ist so, am 9 Uhr geht sie ins Bett, das finde ich ist eher spät. Aber 10 vor 10 ist, da wird geschlafen.
Aber deine Premiere hat sie gesehen?
Sie hat meine Premiere am nächsten Morgen angeschaut.
Und was hat sie gemeint?
Für Charlotte ist es eigentlich ziemlich normal, dass die Mami entweder im Radio zu hören ist oder jetzt halt im Fernsehen zu sehen ist. Also, es ist noch lustig, auch als ich den Job bekommen habe, hat sie gefunden, ja, okay, also Fernsehen. Und sie hat dann eigentlich eher gemerkt, wo sie ist, erzählen, ihrer Kindergartenlehrerin zum Beispiel, dass die Mami jetzt im 10 vor 10 arbeitet, dass die so erstaunt reagiert haben. Dort hat sie eigentlich wie gemerkt, ah, das ist noch etwas Spezielles.
Sie ist halt wie mit dem aufgewachsen, oder? Wenn du seit 10 Jahren ihr Radio machst, machst du das schon bevor sie auf der Welt war.
Genau. Also, dass man irgendwie im öffentlichen Raum die Mama, sie sagt mir Mama, gehört, das ist eigentlich etwas, was für sie ganz normal ist.
Du hast jetzt eben mit dem Fernsehen und dem Radiopensum ungefähr 80%. Wie teilen jetzt dein Partner und du die Familienbetreuung untereinander auf?
Wir haben eigentlich schon, seit Charlotte auf der Welt ist, seit meine Tochter auf der Welt ist, so ein bisschen die Abmachung, dass mein Partner mehr Betreuung übernimmt. Im Moment ist es so, dass er 60% schafft und ich 80%.
Und das geht bei ihm, weil er selbstständig ist?
Er ist selbstständiger Grafiker, genau. Und hat sicher, durch das, dass er im Homeoffice arbeiten kann, hat er so ein bisschen die zeitliche Flexibilität, dass er eben am Morgen, wenn Charlotte in der Schule ist oder im Kinski, in der Basisstufe, dass er kann arbeiten kann und dann am Mittag aber da ist. Aber ja, also es ist natürlich schon etwas, wo er auch hat müssen wollen, weil jemand muss beruflich ein bisschen zurückstecken. Und für ihn ist wie klar gewesen, er hat karrieremässig, er ist ein bisschen älter als ich, er hat karrieremässig schon mehr erreicht. Und das ist für ihn in Ordnung gewesen, dass er wie findet, mal ich tue jetzt ein bisschen weniger arbeiten, dafür nehme ich mehr Erziehungs- und Betreuungszeit. Und ich darf mich wirklich mehr auf den Beruf konzentrieren.
Und das war schon in dem Fall auch von Anfang an schon klar, als wir gesagt haben, jetzt gründen wir eine Familie, ist das weit
abgemacht? Wir haben das wirklich vor der Geburt schon so miteinander besprochen. Und ich glaube, das war mega wertvoll, dass es dann nicht der Positionierungskampf, den viele Eltern kennen, gerade so in der ersten Zeit, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass wir den eigentlich schon im Vorfeld wirklich miteinander gemacht haben. Ja.
Und was heisst das jetzt konkret, dass er mehr Betreuungsaufgaben übernimmt? Also würdest du sagen, er ist der Hauptfamilienorganisator?
Du sprichst Mental Load an. Also ich glaube, das ist schon ein Thema. Es heisst ja nicht nur, wie viele Tage ist man daheim, wer macht wie viele Tage bei der Betreuung, sondern wer übernimmt wirklich auch so das alles, was rundherum passiert, also wenn Charlotte zum Beispiel mit Freundinnen abmacht oder wenn sie ein Buch muss in die Bibliothek zurückbringen, also das sind ganz viele so kleine, Aufgaben und das ist auch wirklich sehr stark bei meinem Partner. Also er hat die Handynummern von allen Müttern und Vätern im Quartier und die melden sich auch immer zuerst bei ihm und dann erst bei mir. Also das hat schon auch die Aufgabe, die er sicher stärker übernimmt.
Und wie hast du das Gefühl, wird das wahrgenommen?
Also grundsätzlich sehr gut. Jetzt gerade auch in unserem Umfeld ist das nichts extrem Spezielles. Wobei man merkt es dann schon hier und da einmal. Eben gerade am Anfang zum Beispiel hat die Kindergärtnerin immer mir angerufen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen Momente, wo man wie muss sagen, der Partner ist zuhause, bitte den Leuten einen Partner an. Also ich glaube, dort braucht es so ein bisschen ein Umdenken extern, aber auch bei uns, dass wir wirklich da irgendwie offen an die Sache herangehen.
Und für dich?
Für mich ist es sicher am Anfang hat es auch das eine oder andere Mal gegeben, wo ich ein bisschen leer geschluckt habe, wo ich gemerkt habe, dass zum Beispiel Charlotte auch, wenn sie sich wehgetan hat, wenn sie umgeht, dass sie vielleicht eher zum Papa gegangen ist, sich zu trösten. Also das ist auch etwas, wo ich wie gemerkt habe, das kommt so ein bisschen mit dem eigenen Bild von Mama, Papa, kommt das ein bisschen quer. Aber ich muss sagen, wir haben auch sehr eine nahe Beziehung. Also ich habe mit meiner Tochter auch eine super nahe Beziehung. Aber eben, sie hat auch wirklich ganz eine nahe Beziehung zu ihrem Papa.
Was ja auch mega schön ist, was ganz viele andere Kinder nicht haben. Aber es ist halt wie, er verbringt wahrscheinlich mehr Zeit, dann ist er die Hauptansprechperson und dann passiert das automatisch so. Aber du hast trotzdem noch fixe Mama-Tag.
Ich habe einen fixen Mama-Tag, der ist mir heilig. Also dort schaue ich wirklich, dass ich viel Zeit mit ihr verbringen kann. Und am Wochenende natürlich auch, das ist total gäbig. Jetzt gerade bei 10 vor 10, wir haben keine Wochenenddienste. Also diese Zeit ist da. Auch die Familienzeit ist wirklich da.
Jetzt hast du vorher erwähnt, dass du, glaube ich, noch so ein bisschen ehrgeiziger bist, beruflich im Moment, als dein Partner. Ist das schon immer so gewesen? Bist du jemand, der einen grossen Ehrgeiz hat?
Also ich glaube einfach, in der Zeit, als ich schwanger geworden bin, mit 30, habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiterkommen will, dann braucht es gerade noch mal ein bisschen einen Effort. Ich bin wie so ein bisschen kurz vor dem Schritt gestanden, wo ich finde, mal, jetzt bin ich so auf Kurs. Und ich glaube, darum ist für mich der Moment ist für mich wichtig gewesen, dass ich dort wirklich können, gerade mit 80% wieder zurückgehen konnte. Ehrgeizig, ich glaube, ich arbeite einfach wahnsinnig gern. Mhm. Und wenn man gern arbeitet, dann tut man auch gern gestalten beim Arbeiten. Und das, wie merken, mal, das ist möglich und man kann neue Ideen auch umsetzen und man kommt vielleicht auch weiter, das ist mir schon wichtig gewesen.
Was hast du denn ursprünglich als Kind mal wollen werden? Hast du immer gewusst, Journalismus reizt mich?
Nein, ich bin nicht so ein Kind gewesen, das schon mit 6 Quartierzeitung verteilt hat oder so. Das gibt ja auch die Geschichten in der Medienlandschaft. Nein, ich habe eigentlich bin ich ziemlich offen durchs Leben. Also verschiedenste Berufsmöglichkeiten wären für mich eine Option gewesen. Was ich nicht haben wollen werden, das ist früher klar gewesen. Ich kann nicht wollen Lehrerin werden, weil ich aus einer Lehrerinnenfamilie komme. Also mein Vater, meine Mutter, meine beiden Brüder sind alle im Bildungswesen tätig. Und für mich ist eigentlich mehr das klar gewesen. Ich will nicht Lehrerin werden.
Und wieso hast du das so ausgeschlossen?
Ja, ich glaube, das hat mehr so ein bisschen mit dem sich distanzieren von den eigenen Eltern zu tun.
Okay.
Also ich glaube schon so ein bisschen, dass, oder einfach Neues wollen kennenlernen, ein bisschen wollen den Horizont erweitern. Lehrerin, Lehrer, das ist das, was ich kennt habe. Ich bin auch sehr früh mit meiner Mutter, sie war Kindergärtnerin, in den Kindergarten mitgegangen. Ich bin an alle Klassenfahrten oder in die Klassenlager von meinem Vater mitgegangen. Also das ist wie, das habe ich
genug
gekannt.
Hatte, ja.
Genau.
Ja.
Und das Lustige ist, ich habe mich gerade letztens so ein bisschen ertappt dabei, dass eigentlich jetzt der Beruf, den ich jetzt habe, Journalistin und vor allem auch Moderatorin, das hat natürlich viel mit Vermitteln zu tun, das hat viel damit zu tun, auch
mega
Informationen runterzubrechen. Das ist eigentlich ziemlich nahe beim Lehrerberuf.
Sehr. Und damit haben wir den Bogen auch gerade wieder schön geschlossen zum Anfang. Danke dir vielmals, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcast@schweizer-illustrierte.ch.